Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Okka Gundel.
Willkommen am späten Samstagabend bei den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Wer heute Pompöses und Gigantisches sehen wollte, der schaute in die Nähe der Pyramiden von Gizeh. In deren Sichtweite hat das große Ägyptische Museum eröffnet. Es ist das größte archäologische Museum der Welt. Zu sehen mehr als 100.000 Ausstellungsstücke verschiedener antiker Epochen. Darunter vieles, was einst in den Pyramiden nebenan gefunden wurde. Ramin Sina berichtet.
Die Pyramiden haben Konkurrenz bekommen. Das Grand Egyptian Museum soll das neue Wahrzeichen Ägyptens werden. Zur Eröffnung grüßt der wohl bekannteste Pharao Tutanchamun vom Himmel. Könige, Prinzen, Staatschefs aus aller Welt sind der Einladung von Ägyptens Präsident Sisi gefolgt. Er beschwört bei der Eröffnung den Geist 7000 Jahre ägyptischer Geschichte. Wir schreiben ein neues Kapitel der Geschichte unseres ehrwürdigen Heimatlandes. Das Djem, ein spektakulärer Neubau für jahrtausendealte Schätze. In der Eingangshalle wacht ein Gigant, Ramses II. 11 Meter hoch, präzise so positioniert, dass die Sonne sein Gesicht, wie einst im Tempel, jetzt auch im Museum, zweimal im Jahr trifft. Ganz ehrlich, ich war völlig erstaunt von der schieren Größe der Statuen und der Präzision der Handwerkskunst. Mich hat die Architektur sehr beeindruckt. Die Dimensionen, die Verbindung von moderner Form und antikem Geist. Ein ganz besonderer Ort. Der Bau der Cheops-Pyramide soll schätzungsweise 20 Jahre gedauert haben. Der Bau des Museums dauerte länger. Nun aber steht es, das größte archäologische Museum der Welt. 100.000 Artefakte aus pharaonischer, griechischer und römischer Zeit. Zwei Hallen gehören dem Kindkönig Tutanchamun allein, seine goldene Maske das Herzstück. Zum ersten Mal werden auch alle Grabbeigaben ausgestellt. Gestaltet hat seine Schatzkammer eine Architektin aus Stuttgart. Shirin Frangoul-Brückner hofft auf ein Weltmuseum in einer Riege mit dem Pariser Louvre.
Heute stehen wir hier und freuen uns auf die Eröffnung. Es war wirklich ein langer Weg, aber es ist ein einzigartiger Moment.
Eine aber fehlt, Nofretete, in Ägypten nur auf Plakaten zu sehen. Das Original steht in Berlin, seit über 100 Jahren im Besitz deutscher Museen. Viele Ägypter fordern, die Büste der berühmten Königin Nofretete müsse endlich heimkehren.
Es steht natürlich Ägypten zu, diese Botschafterin auch wieder zurückzuordern nach Ägypten.
Beim Empfang von Bundespräsident Steinmeier durch Präsident Sisi heute aber wohl kein Thema. Am Abend feiert Kairo das neue Museum. Es zeigt, dass Ägypten nach 7000 Jahren Geschichte immer noch weiß, wie man Eindruck hinterlässt. Konkurrenz müssen die Pyramiden nebenan aber nicht fürchten.
Dass Proteste auf der Straße eine Regierung zu Fall bringen können, ja, das ist schon in mehreren Ländern passiert. Bekommt jetzt auch Präsident Vucic in Serbien Probleme? Zehntausende haben heute gegen ihn und seine Regierung demonstriert, genau ein Jahr nach dem Tod von 16 Menschen durch den Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad. Die Ursache des Unglücks war offenbar Baupfusch, von Korruption bis in die höchsten Ebenen ist die Rede. Und so ist das Unglück zu einem politischen Symbol geworden. Viele der vor allem jungen Menschen fordern Neuwahlen in dem Land, das EU-Beitrittskandidat ist. Vucic bezeichnete die Demonstranten noch vor kurzem als Terroristen. Aus Serbien Nikolaus Neumeier.
Diana Hirka besucht das Grab ihres Sohnes Stefan. Der war vor einem Jahr beim Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad ums Leben gekommen. Stefan wurde nur 27 Jahre alt. In diesen Tagen fällt Diana der Gang zum Grab besonders schwer. Es ist immer schwieriger zu ertragen. Niemand hat Verantwortung und niemand will schuld sein. In die serbische Polizei oder Staatsanwaltschaft hat Diana kein Vertrauen. Sie ist überzeugt, niemand im Apparat habe Interesse an einer Aufarbeitung des Unglücks. Diana wurde sogar gedrängt, endlich still zu sein. Drohungen treffen mich nicht. Was mich wirklich trifft, ist, dass sie sagen, dass ich vom Tod meines Kindes profitiere. Heute wird Diana mit den Studenten der Protestbewegung zum Bahnhof in Novi Sad gehen. Dort versammeln sich am Mittag mehrere 10.000 Menschen. Sie gedenken der 16 Toten, wollen aber auch einen Politikwechsel in Serbien. Echte Demokratie mit Pressefreiheit, unabhängiger Justiz. Wir müssen hartnäckig sein, zusammenstehen und weiter protestieren. Ich glaube wirklich, dass sich etwas ändern wird. Warum sind diese Menschen gestorben? Sie sind wegen Rücksichtslosigkeit, Dummheit und Korruption gestorben. Das ist nicht nur in Novi Sad der Fall, das ist überall in Serbien so. Der Adressat des Protestes, Serbiens Präsident Aleksandar Vučić. Der zeigt sich heute in einer Kirche. In den vergangenen Wochen prügelte die Polizei friedliche Proteste gegen ihn nieder. Er beschimpfte die Demonstranten als Krawallmacher und Terroristen. Gestern Abend dann entschuldigte er sich überraschend für seine Wortwahl. Ich lade alle Protestierenden ein, zu kommen, ihre Wünsche zu äußern und sich an der Debatte zu beteiligen und keine Ultimaten zu stellen, sondern in einen Dialog einzutreten. Einer, der auch den Druck des Regierungslagers spürt, ist Pavle Cicvaric. Der Student wurde indirekt sogar mit dem Tod bedroht. In einer Fernsehsendung hat ein Mitglied von Vučićs Partei davon gesprochen, dass Pavle getötet werden könnte. Es geht darum, Angst zu machen. Nicht mir, sondern meinen Eltern und Bekannten. Das Ziel ist, dass ich den Mund halte. Und das ist natürlich auch eine Botschaft an die Eltern, deren Kinder sich an den Protesten beteiligen. In Novi Sad geht ein friedlicher Protesttag zu Ende. Noch immer sind viele auf den Straßen unterwegs und sie sind entschlossen, ihren Kampf für einen Politikwandel in Serbien fortzusetzen.
Nikolaus Neumeier in Novi Sad. Also Präsident Vučić hat sich für manche seiner Aussagen entschuldigt. Wie kommt das bei den Demonstranten an?
Also im besten Fall haben viele heute darüber gelächelt. Man nimmt ihm das nicht ab, vor allem nicht nach dem, was in der Vergangenheit hier in Serbien passiert ist. Da gab es eben prügelnde Polizisten und vor allem viel Beschimpfereien von Seiten Vučić gegenüber den Demonstranten. Also das glaubt hier niemand, dass er sich jetzt plötzlich gewandelt hat und einen echten Dialog mit ihnen führen möchte.
Wie könnte es denn jetzt weitergehen?
Es wird hier viel über vorgezogene Neuwahlen spekuliert. Das wäre auch der Wunsch von vielen Demonstranten, die heute hier in Novi Sad zusammengekommen sind, aber in den letzten Wochen und Monaten auch schon in vielen anderen Städten Serbiens, vor allem auch in Belgrad, in der Hauptstadt. Ob es dazu kommt, das dürfte allerdings auch damit zusammenhängen, wie sich die Umfragewerte von Präsident Vučić wieder erholen. Im Moment sind sie eher im Keller. Da könnte er zu Zugeständnissen bereit sein, wenn er sich aber wieder nach oben arbeitet, vielleicht auch mit einem versöhnlicheren Kurs, dann ist es eher fraglich, dass es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt. Und man muss auch dazu sagen, Serbien ist ein EU-Beitrittsland und die EU macht derzeit relativ wenig Druck. Das beklagen auch die Demonstranten hier in Novi Sad.
Dankeschön für diese Informationen, Nikolaus Neumeier in Novi Sad.
Gerne.
Und wir kommen nach Deutschland, wo sich die Politik beim Wohnungsbau zwar seit Jahren hohe Ziele steckt, aber zugeben muss, dass immer noch Hunderttausende Wohnungen fehlen. Ein Grund sind lange Planungsverfahren. Anfang Oktober hat der Bundestag nun befristet Sonderregelungen im Baugesetz beschlossen, damit es weniger bürokratisch zugeht und eben schneller genehmigt wird. Eine andere Idee, mehr Wohnraum zu schaffen, ist der sogenannte Gebäudetyp E, wobei E in diesem Fall für einfach, effizient und experimentell steht. Die Ampelregierung hatte dafür eine neue Gesetzesvorlage ausgearbeitet, die aber nicht mehr im Bundestag beschlossen wurde. Einzelne Typ-E-Projekte, die gibt es aber schon, aus Bayern Leonie Thiem und Norbert Haberger.
Hier in der alten Spinnerei in Main-Leos soll einfach gebaut werden. Unter dem bestehenden Dach der Halle sollen Wohnungen aus Holz entstehen. Ein Zusammenleben wie früher in beschaulichen alten Städten mit engen Gassen.
Das heißt, alles, was jetzt hier in den Wohnungen passiert, wird in die Halle rein diffundieren. Das heißt, wenn der eine türkisch kocht und der andere kocht bayerisch und der dritte da drüben chinesisch, dann wird sich das hier auswirken.
Doch das Projekt schien zunächst kaum machbar. Denn ein solcher Bau entspricht nicht den aktuellen Normen. Die technischen Standards werden immer höher. Und so müssen inzwischen etwa 3000 DIN-Normen beachtet werden.
Da gibt es viel zu viele unterschiedliche Normen und Regeln. Und deswegen müssen wir wieder zurückkommen auf die, die wirklich ganz, ganz wichtig sind. Für die Standsicherheit, für die Sicherung unserer Gebäude.
Lydia Haag hat mit der Bayerischen Architektenkammer den Gebäudetyp E angeregt. E wie einfach. Also Häuser bauen, ohne dabei alle DIN-Normen zu erfüllen. Schneller und auch günstiger. 19 Pilotprojekte des Gebäudetyps E gibt es in Bayern. Etwa in Ingolstadt, beim Wohnblock der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft GWG. Gerade ist er bezugsfertig. Das Haus kommt zum Beispiel ohne Zentralheizung aus. Nur für die ganz kalten Tage ist eine Art Fußbodenheizung aus einem besonderen, stromleitenden Papier eingebaut. Ansonsten gibt es andere Lösungen.
Die Wärmeabgabe der Bewohner, der Geräte, die in jedem Haushalt vorhanden sind, Waschmaschine, Herd, Beleuchtung, Computer, all das wurde mitkalkuliert. Aber der Löwenanteil kommt über die Sonne, die hier einfällt.
In Main-Leos soll ein Großteil der alten Spinnerei erhalten bleiben. Neue Wohnungen unter altem Gebäudedach. Viele Genehmigungen für einen Neubau fallen damit weg.
Also es ist auf alle Fälle gut, dass das mal praktiziert wird jetzt, um klar zu machen, wirklich ins Bewusstsein zu rücken, man braucht vieles einfach nicht.
Der Gebäudetyp E als Ausnahme von der Regel wurde von der Ampel noch als Gesetzentwurf verabschiedet. Auch Schwarz-Rot will Bauen einfacher und schneller machen. Modelle wie in Main-Leos könnten dabei Vorbild sein.
Und am Abend hat uns noch diese Meldung erreicht. Bei einem Lawinenunglück im Ortlergebirge, sind nach Angaben der italienischen Bergwacht offenbar 5 Deutsche ums Leben gekommen. 2 Männer und eine Frau sind bereits tot geborgen worden. Die Einsatzkräfte haben keine Hoffnung mehr, 2 weitere Vermisste Leben zu bergen. Das Unglück geschah in Südtirol in der Nähe des Wintersportortes Sulden. Ging nahe der etwa 3.500 Meter hohen Verteinspitze eine Lawine nieder, als die deutschen Bergsteiger erfasst wurden. Sie sollen auf dem Weg nach oben gewesen sein. Und jetzt zum Sport und einer vollen Fußballwoche. Nach dem Pokal wieder Bundesliga-Ocker.
Ja, und egal auf welchem Parkett, ob Pokal, Champions League oder Bundesliga, der FC Bayern München siegt überall nonstop ohne Pause. 14 Spiele gespielt in dieser Saison und alle gewonnen. Heute Abend gegen den deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen sogar mit einer B11 entstand 3:0. Leverkusen quasi ein kleines Amüsgöl, das Lust macht auf mehr, zum Beispiel auf einen Hauptgang in der Königsklasse. Am Dienstag spielen die Bayern ja bei Paris Saint-Germain, dem aktuellen Champions League-Sieger. Ja, und weil es bisher einfach noch nicht die Saison von Bayer Leverkusen ist, heißt der Bayern-Verfolger Nummer 1 RB Leipzig. Vergangene Saison wurde RB am Ende ja nur 7., aber mit dem neuen Trainer Ole Werner läuft's bei den Sachsen und zwar richtig gut. Sie haben so viele Punkte zum Saisonstart gesammelt wie noch nie. Heute setzte sich Leipzig im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart durch, auch weil einer einen richtig guten Tag erwischte.
Jan Diamandé heißt der Mann des Spiels, weil er ein Tor schoss und ein Tor erzwang.
Das habe ich.
Ich bin glücklich, glücklich über den Sieg, glücklich für das Team. Der 18-jährige Ivore bereitete das 1:0 vor, indem er es erzwang. Diese Hereingabe setzte Chapeau mit langem Bein ins eigene Tor. Stuttgart Chapeau hätte den Ball durchlassen können zu Torhüter Nübel, da kein Leipziger Einschuss bereit war. Das 2:0 durch Diamandé, durch eine Einzelleistung mit seinem, Achtung, schwächeren linken Fuß. Stuttgart spielte auf Augenhöhe mit Leipzig und kam in der 65. Minute zum Anschlusstreffer durch Thiago Thomas. Dadurch wurde es eine spannende Schlussphase bis zu diesem Fehler von Nübel. Romelu mit dem 3:1. RB Leipzig bleibt dadurch Tabellenzweiter. Erster Bayern-Verfolger, auch dank des überragenden Flügelflitzers Diamandé.
Welche ist Ihre Lieblingsposition? Auf der linken Seite natürlich. Der Trainer ist aber der Boss. Wenn er sagt, ich soll rechts spielen, dann mache ich das. Ich spiele überall, wo ich der Mannschaft helfen kann.
Ja, und jemand, der sagt, ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt.
Das ist gut, sollte er auch so beibehalten.
Immer schön auf den Trainer hören, der gute Rat von Ole Werner.
Ja, und dann gehen wir jetzt sozusagen ans andere Ende der Tabelle. Wenn wir uns Borussia Mönchengladbach anschauen, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Fohlen mit der Umstellung auf die Winterzeit endlich aufgewacht sind. Erst am Dienstag der Erfolg im DFB-Pokal gegen Karlsruhe und heute auf St. Pauli gleich hinterher endlich der erste Saisonsieg in der Bundesliga. Und was für einer.
Es ist also doch noch möglich. Borussia Mönchengladbach kann noch gewinnen. Deutlicher 4:0-Sieg am Hamburger Millerntor. Der erste Dreier in dieser Saison. Der Auswärtssieg hat einen klaren Protagonisten. Haris Tabakovic nach 15 Minuten zum 1:0. Der bosnische Nationalspieler schon unter der Woche beim Sieg im Pokal gegen Karlsruhe erfolgreich. Trifft nach Einladung vom Hamburger Keeper Nikola Vasil. Die Gladbacher zeigen, dass sie vielleicht zu Unrecht so weit unten stehen. Schöne Kombination mit wenig Kontakten. Wieder Tabakovic. 2:0 Gladbach.
Es war wichtig nach dem Pokal auch dieses Gefühl, siegen, das können wir. Dass man das auch heute von der ersten Minute gespürt hat, dass wir diesen Sieg auch wollten.
Zweite Hälfte und die sechste Niederlage in Folge für den FC St. Pauli nimmt ihren Lauf, weil Gladbach endlich mal eindrucksvoll gewinnt. Chuto Machino 3:0 nach Vorlage vom besten Mann auf dem Platz, Haris Tabakovic. Gladbach belohnt sich einfach mal.
Das Gefühl war schon vor zwei Wochen da, dass wir einfach gute Schritte in die richtige Richtung machen, als Team wirklich auch zusammenwachsen. Und es ist umso schöner, wenn man das dann natürlich auch auf dem Platz dann am Ende sieht.
Die Borussia zeitlich genau passend gerüstet für das anstehende Rhein-Derby gegen Köln. Der eingewechselte Fraulo zum 4:0 Endstand. Borussia Mönchengladbach landet also den ersten Sieg am 9. Spieltag und Eugen Polanski ist vielleicht bald mehr als nur ein Übergangstrainer.
Ja, und dann gönnen wir uns noch die Ergebnisse von heute Nachmittag. 3-mal unentschieden. Mainz gegen Werder 1:1, torlos das Spiel Union Berlin gegen Freiburg und ebenfalls 1:1 Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt. Gestern schon verloren Augsburg und Sandro Wagner gegen Dortmund mit 0:1. Morgen noch zwei Partien. Köln spielt zu Hause gegen den HSV und Wolfsburg hat Hoffenheim zu Gast. Die Tabelle, Bayern München natürlich ganz oben, 5 Punkte Vorsprung auf Leipzig, Dortmund und Stuttgart tauschen die Plätze, Leverkusen auf Rang 5 und dann schauen wir weiter nach unten, finden Union Berlin auf Platz 10, St. Pauli, Tendenz fallend, rutscht ab auf Platz 15, in der Abstiegszone arbeitet sich Gladbach vor auf den Relegationsplatz, dahinter Mainz und Heidenheim.
Ja, und dann noch schnell zum Wetter morgen, Carsten, wie wird der Sonntag?
Ja, die Antwort auf den Sonntag, die liefert einen Rückblick auf den Dienstag dieser Woche. Warum? Weil es dann damals am Dienstag in dieser Woche den bisher stärksten Hurricane des ganzen Jahres 2025 gegeben hat, der Jamaika erreicht hat. Warum dieser Rückblick? Weil die Reste dieses gigantischen tropischen Wirbelsturms für das Wetter in Europa der nächsten Tage verantwortlich sind. Wir sehen es hier auf der isobaren Animation. Die Reste dieses Hurricanes Melissa tauchen als außertropisches Tiefdruckgebiet hier im Nordatlantik auf. Das Tief bleibt auch über dem Wasser des Nordatlantiks, führt aber zu einer südwestlichen Strömung in Europa und damit gelangt warme Luft aus Spanien und Frankreich zur Wochenmitte nach Deutschland. Es wird also zur Wochenmitte auf der einen Seite sonniger, auf der anderen Seite wärmer. Bis dahin Regen. Dieser Regen, den gab es heute tagsüber vor allem in der Westhälfte, der zieht in der Nacht in den Süden und Südosten unseres Landes, wo es auch morgen Vormittag weiter regnet. Dahinter geht es trocken weiter, allerdings mit vielen Wolken. Im Nordwesten und im Norden kann sich aber immer wieder auch mal die Sonne zeigen. Zum Nachmittag und zum Abend ziehen aber in den Westen noch einmal ein paar Regenschauer. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf Werte zwischen 6 und 12 Grad. Und morgen erreichen wir meistens Werte am Nachmittag zwischen 10 und 15 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Montag kommt noch einmal etwas Regen im Nordwesten an. Hier bei 10 bis 13 Grad in der Mitte und im Süden kann sich schon häufiger die Sonne zeigen. Und ab Dienstag, zumindest außerhalb der herbstlichen Nebelgebiete, wird es ziemlich sonnig und immer milder. Am Dienstag erwarten wir Temperaturen bis zu 17 Grad. Am Mittwoch möglicherweise 19 bis 20 Grad.
Dankeschön, Carsten. Ja, vom Wetter ließ sich heute wohl kaum jemand abhalten, der nach katholischer Tradition an Allerheiligen auf dem Friedhof der verstorbenen Freundinnen und Freunde oder Verwandten gedenken wollte. Ein Tag, der auch an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert. Das und wie man mit dem Abschiednehmen umgehen kann, ist auch gleich beim Wort zum Sonntag Thema. Wir sind dann morgen wieder hier, dann mit Helge Fuß an dieser Stelle. Ihnen schon mal einen schönen Sonntag.
Tschüss.
Tschüss.